Willkommen beim Podcast Die letzten 7 Jahre, der Fahrplan aus der Krise.
Also, wenn wir von der sogenannten Endzeit hören oder allgemein von globalen Krisen, dann haben wir meistens sofort diese ganz drastischen Bilder im Kopf.
Ja, absolut.
Diese lauten Bilder.
Genau.
Wir denken an brennende Städte, an schreckliche Kriege, an wirtschaftliche Zusammenbrüche, Hunger oder eben an gewaltige Naturkatastrophen.
Mhm.
Wir richten unseren Blick da fast instinktiv auf das Offensichtliche, also auf das, was greifbar ist. Aber, und das ist der Fokus unserer heutigen tiefgehenden Betrachtung, was, wenn die furchtbarste aller Krisen völlig unsichtbar abläuft?
Das ist eine sehr tiefe Frage.
Weißt du was, wenn das eigentliche Drama gar nicht auf den Schlachtfeldern dieser Welt ausgetragen wird, sondern ganz still und heimlich direkt in der menschlichen Psyche?
Dieser Perspektivenwechsel ist wirklich von immenser Bedeutung. Denn wenn wir die Quellen studieren, die uns für diese heutige Analyse vorliegen, dann wird eines wirklich kristallklar.
Mhm.
Die äußeren Katastrophen, die du gerade erwähnt hast, die sind letztlich nur die Kulisse. Also sie sind der Rahmen, aber eben nicht der Kern des Ganzen.
Richtig, ja.
Die tiefsten, die verheerendsten Erschütterungen, von denen in diesen Schriften die Rede ist, die finden im menschlichen Herzen statt. Es ist ganz essentiell eine Krise der Seele.
Und genau da wollen wir heute in aller Ruhe ansetzen. Wir haben für unsere gemeinsame Betrachtung eine wirklich besondere und tiefgehende Sammlung an Texten vorliegen.
Ja, sehr bemerkenswerte Texte.
Im absoluten Zentrum steht dabei eine christliche Kundgabe, die von Bertha Dudde empfangen wurde. Das ist die Nummer 3817. Ein Text, der, wie ich finde, eine unheimliche Dringlichkeit ausstrahlt.
Absolut. Die Dringlichkeit ist fast greifbar.
Aber wir belassen es nicht nur dabei. Wir werden uns heute ansehen, wie sich diese Aussagen mit den wirklich unheimlich präzisen Schauungen ganz unterschiedlicher europäischer und auch amerikanischer Seher decken.
Mhm.
Und wie all das letztendlich in einem der eindringlichsten Sätze des Lukas-Evangeliums mündet.
Weißt du, das Faszinierende an dieser Textauswahl ist ja, dass wir hier Quellen aus völlig unterschiedlichen Epochen haben. Aus verschiedenen Kulturen und sozialen Schichten.
Ja, das stimmt.
Und doch sprechen sie, wenn man sie mal wirklich nebeneinander legt, mit einer einzigen, sehr eindringlichen Stimme über ein und dasselbe psychologische Phänomen.
Genau das ist unsere Mission für die nächste Viertelstunde. Wir wollen gemeinsam ergründen, warum laut diesen Texten eine beispiellose Lebensangst die Welt ergreifen wird.
Mhm.
Und das ist das Wichtigste für dich, wenn du uns jetzt zuhörst. Wir wollen verstehen, wie man in einer scheinbar völligen Verzweiflung jenen rettenden Anker findet, von dem all diese Schriften sprechen.
Ja, der rettende Anker.
Lass uns das mal in Ruhe aufschlüsseln. Was genau ist diese unsichtbare Krise, diese Diagnose, die in den Texten gestellt wird?
Also wenn wir uns die spezifische psychische Situation ansehen, die hier für diese Endzeit skizziert wird, dann müssen wir vielleicht zuerst definieren, worüber wir hier nicht sprechen.
Okay, das heißt?
Ich nenne es mal klassische Zukunftsangst, die man vielleicht spürt, wenn die Rechnungen steigen oder der Arbeitsplatz irgendwie unsicher wird.
Mhm, also keine bloßen Existenzängste im finanziellen Sinn.
Nein, überhaupt nicht. Die Kundgabe von Bertha Dudde spricht von einer alles durchdringenden Vernichtungsangst.
Vernichtungsangst, das ist ein starkes Wort.
Ja, und konkret wird die Angst vor einem Vernichtungskrieg von größtem Ausmaß beschrieben. Eine ständige, dunkle Drohung, die quasi über der gesamten Menschheit schwebt.
Mhm.
Es ist ein existenzieller Zustand absoluter Panik, der das Denken und das Fühlen der Menschen komplett überlagert und lähmt.
Aber warte mal kurz, ich meine, Zukunftsangst und auch kollektive psychische Krisen, die gab es in der Menschheitsgeschichte doch eigentlich schon immer, oder?
Ja, natürlich.
Wenn wir an den Kalten Krieg denken, da gab es diese ständige, sehr reale nukleare Bedrohung. Oder geh noch weiter zurück. Die gewaltigen Pestepidemien im Mittelalter.
Hm, absolut.
Was genau macht denn diese spezifische Angst, von der unsere Quellen heute sprechen, so völlig beispiellos? Warum zerbricht die Seele ausgerechnet daran, buchstäblich?
Das ist eine ganz zentrale Frage. Der Unterschied liegt in der vollkommenen inneren Leere, auf die diese Ereignisse treffen werden.
Innere Leere. Wie meinst du das?
Schau mal, im Mittelalter, selbst bei der Pest, hatten die allermeisten Menschen ein festes, unverrückbares, spirituelles Weltbild. Der Tod war natürlich schrecklich, ja, aber er war nicht das absolute, sinnlose Ende.
verstehe. Der Glaube an das Danach war noch da.
Richtig. Die Vernichtungsangst, die aber in unseren Quellen beschrieben wird, die trifft auf eine Menschheit, die sich jedenfalls laut dieser Schriften in weiten Teilen komplett von Gott und von einer höheren Ordnung losgesagt hat.
Mhm.
Für einen rein materiell denkenden Menschen bedeutet die physische Vernichtung das Totale, das unwiderrufliche Nichts. Und wenn dann diese Illusion der weltlichen Sicherheit wegbricht, dann blickt dieser Mensch in einen bodenlosen Abgrund.
Wow.
Es ist also die fatale Kombination aus maximaler äußerer Bedrohung und maximaler innerer Leere.
Wenn ich versuche, mir dieses kollektive Gefühl vorzustellen, das wirkt auf mich fast so, als würde so ein unsichtbares Gas in einen Raum strömen.
Ein sehr passendes Bild, ja.
Man sieht dieses Gas nicht. Man kann es nicht greifen oder benennen. Aber es raubt einem ganz langsam Atemzug für Atemzug die Luft.
Mhm.
Es kriecht in jede Ritze des Alltags, es erstickt jede Freude und es lähmt das gesamte Dasein so sehr, bis man sich eigentlich gar nicht mehr rühren kann.
Genau, so wird es beschrieben.
Aber das wirft für mich eine sehr entscheidende Frage auf. Warum trifft dieses unsichtbare Gas, diese absolute Hoffnungslosigkeit, dann nicht jeden Menschen gleich?
Hm.
Wie kann es sein, dass in exakt demselben Chaos, auf derselben Welt, der eine völlig verzweifelt, während ein anderer einen scheinbar völlig unerklärlichen inneren Frieden bewahren kann?
Das ist der Moment, in dem das Wissen und der Glaube ins Spiel kommen. Laut den Texten ist das Erleben dieser massiven Trübsal nämlich keineswegs dem Zufall überlassen.
Okay.
Wer den göttlichen Heilsplan kennt, der blickt mit völlig anderen Augen auf dieses Chaos, wo der rein materiell eingestellte Mensch nur grausame Sinnlosigkeit und Zerstörung sieht, da erkennt der Wissende eine tiefere, verborgene Ordnung.
Er sieht quasi das Ziel hinter dem Schmerz.
Genau. Er begreift, dass diese extremen Zulassungen, so schrecklich sie sind, einem ultimativen Ziel dienen, nämlich der Rückkehr des Geistigen zu Gott. Dieses Wissen um das Warum nimmt dem Schrecken seine lähmende Macht.
Ich verstehe. Es geht also überhaupt nicht darum, sich die Realität irgendwie schön zu reden oder die Augen vor dem Leid der Welt zu verschließen.
Nein, absolut nicht.
Es geht darum, durch das Chaos hindurch zu sehen und die tiefere geistige Realität dahinter zu erkennen. Ich glaube, um das wirklich in seiner Tiefe zu begreifen, müssen wir uns jetzt den Worten von Bertha Dudde mal direkt zuwenden.
Ja, das ist jetzt der richtige Moment dafür.
Die Kundgabe, also die Nummer 3817, die hat eine enorme sprachliche und auch geistige Dichte. Ich möchte dich bitten, uns diese zentralen Zeilen im Originalwortlaut vorzulesen.
Sehr gerne.
Und für dich, der du uns gerade zuhören darfst, nimm dir bitte diesen Moment, lass diese Worte einfach mal ganz unvoreingenommen in der Stille auf dich wirken.
Ich zitiere den ersten Kern der Kundgabe. Die Worte lauten: Ihr werdet selbst in die größten Ängste versetzt werden, denn es droht euch Menschen ein Vernichtungskrieg von größtem Ausmaß.
Mhm.
Und die Angst davor wird groß sein und nur die wenigen auslassen, die sich ganz und gar ihrem Gott und Schöpfer hingeben und die darum auch herausgeführt werden aus aller Not.
Wahnsinn. Und die darum auch herausgeführt werden aus aller Not. Das ist wirklich ein gewaltiges Versprechen in dieser Zeit.
Das ist es.
Aber lass uns das mal ganz präzise betrachten. Was bedeutet dieses Herausführen in diesem spezifischen Kontext? Handelt es sich hierbei um eine Art, ich weiß nicht, physische Entrückung?
Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Dass diese wenigen gläubigen Menschen die Krise körperlich gar nicht mehr miterleben müssen? Dass sie quasi weggezaubert werden?
Nein. Wenn wir den Text analytisch im Gesamtkontext betrachten, geht es hier in erster Linie um eine geistige Herausführung aus dieser Not der Seele.
Geistige Herausführung?
Ja. Was an dieser Kundgabe so tiefgründig ist, der Text verspricht keine Abwesenheit der äußeren Umstände. Der Krieg, die Naturgewalten, das Beben der Erde, all das findet in der physischen Realität statt.
Sie stehen also mitten im Sturm.
Ganz genau. Aber die theologische Prämisse hier ist eine bedingungslose Zusage für das Innere. Gott gewährt eine ungewöhnliche Hilfe für exakt jene, die den Mut aufbringen, sich in diesem Sturm ganz und gar hinzugeben.
Mhm.
Die Not verliert schlichtweg ihre vernichtende Kraft über die Psyche. Es ist diese absolute Hingabe, die zur Rettung führt, nicht die Kraft des eigenen Intellekts oder der eigenen menschlichen Resilienz.
Diese Hingabe ist also wirklich der Schlüssel. Aber der Text von Bertha Dudde belässt es ja nicht nur bei dieser tröstlichen Zusage, richtig? Er leuchtet auch die schmerzhafte Kehrseite aus.
Genau. Die Kundgabe blickt auch tief in das Schicksal derer, die sich verschließen. Ich lese den Text mal weiter.
Bitte.
Doch die ihrem Gott und Schöpfer fernstehen, die keinen Glauben haben an seine Liebe und Weisheit, diese werden durch große Not hindurchgehen müssen, weil sie nicht nach dem einen rufen, der ihnen helfen kann in ihrer Not.
An dieser Stelle, also da müssen wir wirklich einen kurzen Moment innehalten.
Mhm.
Denn wenn man diese Zeilen jetzt schnell oder nur oberflächlich überfliegt, dann könnte man fast den Eindruck gewinnen, hier werde ein strafender, zorniger Gott skizziert.
Ja, die Gefahr der Fehlinterpretation ist da.
Ein Gott, der Rache an denen übt, die ihm fernstehen. Aber wenn man mal tief in die Kausalität dieser Aussage hineinspürt, greift das doch völlig zu kurz, oder?
Es greift nicht nur zu kurz, es verdreht die theologische Aussage des Textes sogar ins Gegenteil. Es geht hier an keiner einzigen Stelle um Bestrafung. Die Formulierung lautet ja ganz explizit, weil sie nicht nach dem einen rufen. Es ist schlicht das Fehlen des einzigen Ankers.
Mhm, verstehe.
Das Leid und der psychische Zusammenbruch sind nicht die Folge eines göttlichen Zorns, sondern sie sind die direkte metaphysische Konsequenz der Trennung von der Quelle.
Das ist wie, also stell dir vor, du stürzt von einem sinkenden Schiff in ein eiskaltes, tosendes Meer.
Ein gutes Beispiel.
Und von oben wird dir eine Rettungsleine hinabgelassen. Wenn ich jetzt aus Stolz, aus Verblendung oder einfach aus Unwissenheit diese Leine nicht greife, nicht einmal nach Hilfe rufe, dann ertrinke ich doch nicht, weil der Werfer der Leine mich bestrafen will.
Richtig. Ganz und gar nicht.
Ich ertrinke, weil ich die einzige Verbindung zum Überleben ablehne. Die Not entsteht, weil die menschliche Seele dem Druck dieser kommenden Ereignisse ohne diesen göttlichen Beistand schlichtweg nicht gewachsen ist.
Ein wirklich sehr treffendes Bild. Die menschliche Psyche ist für diese Dimension der Angst ohne eine spirituelle Anbindung einfach nicht konstruiert. Sie implodiert gewissermaßen unter dem Druck dieser massiven Sinnlosigkeit.
Das führt mich zu einer wichtigen methodischen Frage, wenn wir schon diese Texte analysieren.
Gerne.
Wenn wir nun diesen Text von Bertha Dudde vor uns haben, der Mitte des 20. Jahrhunderts entstand, laufen wir da nicht Gefahr, hier die religiöse Weltsicht einer einzelnen Person überzuinterpretieren?
Mhm. Finden wir diese spezifische Diagnose dieses seelischen Zusammenbruchs auch bei anderen Quellen, also bei Leuten, die unabhängig voneinander in die Zukunft geblickt haben?
Das ist vielleicht der faszinierendste Teil unserer heutigen Betrachtung. Wir finden hier eine Übereinstimmung, die fast schon erschütternd präzise ist.
Wirklich, ja. Wenn wir die Quellen nebeneinander legen, dann entsteht ein regelrechter prophetischer Chor. Lass uns zum Beispiel Alois Irrmeier betrachten.
Ah, der bayerische Seher.
Genau. Ein einfacher bayerischer Brunnenbauer, tief verwurzelt in der ganz pragmatischen ländlichen Realität seiner Zeit. Wenn so jemand in die Zukunft blickt, würden wir ja erwarten, dass er rein von greifbaren Katastrophen spricht. Von zerstörten Ernten, von Panzern, solchen Dingen.
Und das tut er in seinen Prophezeiungen ja auch sehr umfangreich, oder?
Richtig, das tut er. Aber das Entscheidende ist, worauf er im Vorfeld dieser Ereignisse den psychologischen Fokus legt.
Mhm.
Er beschrieb eine Phase unmittelbar vor dem großen Ausbruch als eine Zeit extremer, unnatürlicher Nervosität unter den Menschen. Er sagte wörtlich, die Leute werden ganz narrisch, also im bayerischen Dialekt, sie werden verrückt.
Ganz narrisch?
Ja. Er sah eine Gesellschaft, die spürt, dass etwas Ungeheuerliches, etwas Bedrohliches in der Luft liegt, ohne dass sie es überhaupt benennen kann. Eine undefinierbare, allgegenwärtige Panik.
Da haben wir wieder das unsichtbare Gas im Raum. Die Menschen spüren, dass ihnen die Luft zum Atmen fehlt, sie geraten in Panik, aber sie sehen die Ursache einfach nicht.
Exakt.
Haben wir denn noch weitere Zeugnisse dieser Art, die in die gleiche Kerbe schlagen?
Ja, und zwar aus einer ganz anderen Zeit. Nehmen wir den Mühlhirsel von Aporik, einen weiteren bekannten Seher aus dem Bayerischen Wald, der aber deutlich vor Irrmeier lebte.
Okay, was hat er gesehen?
Er nutzte eine Formulierung, die wirklich tief unter die Haut geht. Er sprach vom großen Sterben des Gemüts.
Das große Sterben des Gemüts?
Um das zu verstehen, müssen wir uns klar machen, was das Gemüt in der Sprache seiner Zeit bedeutete. Es ist der emotionale, der tiefe seelische Kern des Menschen. Er sah eine Zeit, in der die Menschen sich überhaupt nicht mehr auskennen, in der ein vollkommener Orientierungsverlust herrscht. Und er begründete das explizit damit, dass der schwindende Glaube den Menschen jeden inneren Halt raubt.
Das Gemüt stirbt also ab, weil die geistige Nahrung fehlt.
Ganz genau.
Das große Sterben des Gemüts. Diese Worte, die tragen eine enorme Schwere und Traurigkeit in sich. Es beschreibt im Grunde das völlige Zusammenbrechen der inneren Resilienz, die absolute Apathie der Seele.
Ja.
Aber das ist ja vermutlich kein rein europäisches Phänomen in unseren Quellen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Schauen wir mal rüber in die USA zu Veronika Luken. Wir wechseln hier den Kontinent und den kulturellen Hintergrund komplett. Und doch prophezeite sie exakt diese Zeit eine große Verwirrung des Geistes. Sie sah Menschen, die im Grunde den Verstand verlieren.
Wahnsinn.
Und sie nannte exakt denselben spirituellen Grund wie Bertha Dudde und wie der Mühlhiasel. Die bewusste Trennung von der göttlichen Quelle. Wenn der ungläubige Mensch auf sich allein gestellt versucht, das Unfassbare zu verarbeiten, zerbricht sein Geist an dieser kalten Realität.
Das ist wirklich unglaublich. Ein bayerischer Waldprophet, ein Brunnenbauer der Nachkriegszeit, eine amerikanische Seherin und die Kundgaben von Bertha Dudde. Sie alle diagnostizieren exakt dasselbe psychische Versagen vor dem Abgrund.
Und weißt du, sie alle bestätigen im Grunde nur etwas, das noch sehr viel älter ist. Das bringt uns zu dem biblischen Anker unserer Quellen, den wir hier unbedingt noch betrachten müssen.
Du spielst auf das Lukas-Evangelium an. Was genau steht dort über diese Verfassung der Menschheit?
Im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 26, beschreibt Jesus selbst die Verfassung der Welt unmittelbar vor dem Eingreifen Gottes. Dort heißt es: Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Erwarten der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde.
Verschmachten vor Furcht, das ist ein recht altertümlicher Begriff. Was bedeutet das in der direkten Übersetzung aus dem Urtext?
Das griechische Urwort in diesem Text lautet apopsychoanton. Das bedeutet wörtlich übersetzt den Geist aushauchen, also ohnmächtig werden oder vergehen.
Ah, okay.
Es beschreibt nicht einfach nur ein bisschen Angst haben, es beschreibt den totalen physischen und psychischen Kollaps. Das Kapitulieren der menschlichen Psyche vor einer drohenden Realität, die ohne Gott schlichtweg nicht zu ertragen ist. Es ist die exakte biblische Bestätigung des Sterbens des Gemüts.
Okay, wir haben jetzt die Krankheit in all ihren Facetten beleuchtet. Wir sehen den fatalen Verlust des Haltes, der geradewegs in diese existenzielle Lebensangst führt.
Ja.
Aber lass uns nur mal tief in die Lösung schauen. Was genau ist die Medizin? Warum genau bricht die Psyche der Gottlosen zusammen, während die Gläubigen in exakt demselben Sturm stehen bleiben können? Ich möchte dich hier wirklich mal herausfordern. Ist dieser Glaube an dieser Stelle einfach nur eine Art psychologischer Trost? Ein Bewältigungsmechanismus, den sich das Gehirn sucht, um nicht durchzudrehen?
Ein Placebo also.
Genau, also im Grunde ein Placebo für die Seele. Oder sprechen die Texte hier von etwas völlig anderem?
Die Texte sind hier absolut unmissverständlich. Wir sprechen hier nicht von bloßer Psychologie und es ist ganz sicher kein Placebo. Blickt in die Zerstörung und sieht nur das sinnlose Ende. Gott aber, so betonen es die Texte, ist barmherzig. Er möchte nicht, dass wir erkenntnislos das Ende erleben. Durch sein Wort, durch diese Offenbarungen, werden wir sehend. Das Verständnis nimmt der Angst dieses völlig Überwältigende.
Das ist so, als ob wenn ich weiß, warum ein Haus abgerissen wird. Nämlich, um ein neues, viel schöneres und unvergängliches Gebäude zu errichten.
Ein sehr schöner Vergleich.
Dann weine ich nicht verzweifelt um jeden fallenden Stein, weil ich den finalen Bauplan kenne.
Genau. Aber das Verstehen der Aufklärung ist eben nur der erste Schritt. Ein rein intellektuelles Wissen reicht nicht aus, um einen Menschen durch diese existenzielle Vernichtungsangst zu tragen.
Was fehlt dann noch?
Der zweite, der ganz wesentliche Mechanismus, ist das, was uns überhaupt erst befähigt, diesem massiven Druck standzuhalten. Und das ist die tatsächliche Kraftquelle, Jesus Christus.
Wie genau funktioniert diese Kraftquelle? Wie darf ich mir das in der Praxis vorstellen?
Um es ganz greifbar zu machen, stell dir die menschliche Psyche in dieser Endzeit wie eine Batterie vor, die plötzlich extremer, völlig unnatürlicher Kälte ausgesetzt wird.
Okay, die Kälte ist die Angst.
Richtig. Diese Kälte ist die absolute Hoffnungslosigkeit der Weltereignisse. Die Batterie entlädt sich in Rekordzeit. Ein Placebo, also ein rein psychologischer Bewältigungsmechanismus, wäre in diesem Bild der Versuch, der Batterie einzureden, dass ihr eigentlich warm ist.
Was natürlich physikalisch nichts bringt.
Exakt. Das funktioniert vielleicht für ein paar Minuten der Ablenkung, aber die physikalische Kälte zerstört trotzdem unweigerlich die Energie.
Mhm.
Die Quellen besagen nun etwas völlig anderes. Der Glaube, das Rufen nach Gott, das sich hingeben, von dem Bertha Dude spricht, das ist kein psychologisches Zureden. Es ist das tatsächliche Einstöpseln dieser Batterie in eine unerschöpfliche, hochreale Stromquelle.
Wahnsinn.
Wenn ein Mensch im tiefsten Gebet diese rettende Hand ergreift, dann fließt eine tatsächliche geistige Substanz, eine reale Kraft in diese Person. Es ist seine Kraft, die den Verstand davor bewahrt, in der Dunkelheit zu zerspringen.
Wenn ich das alles zusammennehme, dann hat diese beispiellose Krise, diese tiefgreifende Not der Seele im göttlichen Heilsplan eine hochspezifische Funktion, oder?
Ja, absolut.
Die Quellen scheinen ja darauf hinzudeuten, dass dies alles auf eine finale Entscheidung hinausläuft.
Völlig richtig. Es wird in den Schriften als die letzte Willensprobe bezeichnet. Weißt du, der Mensch in unserer modernen Zeit ist oft unglaublich stolz.
Oh ja.
Stolz auf seinen Intellekt, auf die Wissenschaft, auf seine scheinbare Fähigkeit, die Welt komplett zu kontrollieren. Diese kommende Trübsal dient dem Zweck, diese Illusionen restlos zu zerschlagen.
Mhm.
Der Mensch soll bis in die letzte Faser seines Seins erkennen, dass er aus eigener Kraft absolut hilflos ist, dass er sich selbst eben nicht erlösen kann.
Das wirkt auf mich wie so eine gigantische geistige Zentrifuge.
Wie meinst du das?
Wenn die Welt um uns herum anfängt, sich rasend schnell zu drehen, wenn die Ereignisse sich überschlagen und alle äußeren trügerischen Sicherheiten, sei es nun Geld, Status, der Staat oder die Infrastruktur, durch diese gnadenlosen Fliehkräfte einfach weggeschleudert werden, dann bleibt in der Mitte, quasi im Auge des Sturms, am Ende nur der absolute innere Kern eines Menschen übrig.
Ja, ein sehr starkes Bild.
Und dieser Kern ist die Entscheidung des freien Willens. Rufe ich in meiner Ohnmacht nach meinem Schöpfer oder wähle ich den Stolz und versinke in der Dunkelheit?
Das ist die absolute Essenz dessen, was all diese Texte uns heute vermitteln wollen. Die Masken fallen. Jeder einzelne Mensch wird unweigerlich auf sich selbst und sein Verhältnis zu Gott zurückgeworfen.
Wir haben heute einen weiten und sehr tiefen Weg zurückgelegt. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse unserer Analyse noch einmal besonnen zusammenführen.
Gerne.
Die Vernichtungsangst, von der wir heute gesprochen haben, ist real. Sie ist aus spiritueller Sicht das Instrument des Widersachers, das darauf abzielt, die Seele zu lähmen, sie in das Sterben des Gemüts zu treiben und sie endgültig vom Licht zu trennen.
Mhm.
Aber, und das ist die zentrale Botschaft der Kundgabe von Bertha Dudde und all dieser Textstellen, sie ist tiefgründig tröstlich. Wir müssen uns von dieser Angst nicht beherrschen lassen.
Nein, müssen wir nicht.
Ein innerer Friede inmitten des nahenden Sturms ist kein Zufall. Er ist nicht den Resilienten oder den Abgebrühten vorbehalten. Er ist das Geschenk der Hingabe.
Und wir sollten auch im Hinterkopf behalten, dass diese innere Erschütterung, dieses seelische Beben, von dem wir heute gesprochen haben, auch seinen Niederschlag in der Materie finden wird.
Ja, das greift ineinander.
Das Material deutet sehr klar an, dass auch die Natur und die Elemente beginnen werden aufzubegehren, als Vorboten, die den Menschen in seiner trügerischen Ruhe aufrütteln und den göttlichen Willen bezeugen sollen. Innen und außen werden sich sozusagen synchronisieren.
Das sind gewaltige Ereignisse, denen wir uns in Zukunft sicher noch mit derselben Ruhe und Präzision widmen werden. Aber für diesen Moment, für das Hier und Jetzt, wollen wir die Stille zulassen. Ich möchte mich von dir, der du uns bis hierhin zugehört hast, mit einem Gedanken verabschieden. Einem Gedanken, den du vielleicht einfach mit in deinen restlichen Tag nehmen kannst.
Ja?
Wir alle spüren es doch schon. Denk einmal darüber nach. Was, wenn das allgegenwärtige Gefühl von Stress, dieser ständige, unerklärliche Druck, die tiefe Verwirrung und die schleichende Angst in unserer hochmodernen Welt gar keine bloße psychologische Krise ist? Was, wenn das alles kein medizinisches Problem ist, das wir mit noch mehr Ablenkung oder noch mehr Therapien einfach beiseite schieben können, sondern in Wahrheit ein leises, aber unglaublich dringendes seelisches Heimweh. Ein letzter, liebevoller Weckruf deines eigenen Geistes, den Blick endlich von dieser lauten Welt abzuwenden und im Dunkeln nach der Hand zu greifen, die schon die ganze Zeit nach dir ausgestreckt ist.